Eine Gesellschaft ist kein Stuhlkreis. Aber der Westen versäumt nach wie vor, diese Trauer um den Osten ernst zu nehmen, ohne dahinter DDR-Nostalgie gleich vermuten zu müssen. Auch das westliche Gerede, dass man ja eine gemütliche soziale Marktwirtschaftsbundesrepublik hatte und dann wurde mit der Wende alles unruhig, das stimmt auch nicht.
Mauerecho. Ost trifft West. Wo Geschichten die Grenzen überwinden. Hier reißen Mauern ein. Ein Podcast der Taz-Panther-Stiftung. Moderiert von Dennis Schiponder.
Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 26. Folge von Mauerecho Ost trifft West, dem Einheitspodcast der Taz-Panther-Stiftung. Für alle, die heute das erste Mal einschalten, ich bin Dennis Schiponder, der Host des Podcasts. Und heute entführe ich euch in zwei völlig unterschiedliche Jugendwelten, die der DDR und der alten Bundesrepublik. Das ist nämlich unser Thema, Jugend im geteilten Deutschland. Wie war es aufzuwachsen, wenn eine Mauer nicht nur Landesteile, sondern auch Träume, Möglichkeiten und Perspektiven trennt? Was hatten Jugendliche auf beiden Seiten gemeinsam und wo waren die Unterschiede so groß, dass sie vielleicht sogar bis heute nachzuspüren sind? Darüber spreche ich heute mit zwei ganz besonderen Gästen, nämlich Jan Feddersen. Er ist Journalist, Buchautor und langjähriger Taz-Redakteur, ist ein Hamburger Jung und hat sozusagen die Westperspektive inne heute. Und unsere zweite Gästin ist Doreen Trittel, Künstlerin aus Berlin, aufgewachsen in der DDR, Tochter eines Stasi-Mitarbeiters und heute eine wichtige Stimme in der künstlerischen Aufarbeitung ostdeutscher Biografien. Was ihr bei TikTok nachvollziehen könnt, auf ihrem Account erzählt sie sehr viel über ihre Geschichte und auf ihrem Weg der Reflexion. Wir wollen nicht nur zurückschauen, sondern auch fragen, was kann die Jugend heute aus der geteilten Vergangenheit lernen und wie könnte eine bessere Zukunft aussehen? Bevor wir in eure persönlichen Geschichten springen, beginnen wir immer mit unserem Top der Woche. Ein Moment oder eine Nachricht, die euch Hoffnung gegeben hat. Vielleicht, weil sie etwas mit eurer eigenen Jugend zu tun hat oder zeigt, dass Veränderung wirklich möglich ist oder auch mit dem Ost-West-Thema. Kann aber auch was ganz anderes sein. Welche Nachricht hat euch diese Woche Hoffnung gemacht? Doreen, fang du doch gern mal an.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Also mich haben die Bilder aus Bautzen vom CSD von letzter Woche sehr hoffnungsvoll gemacht, weil da über 4000 Leute waren. Und gerade mit den Erfahrungen vom letzten Jahr mit rechten Übergriffen finde ich das ein wichtiges Signal. Und Bautzen steht für mich da beispielhaft auch für die vielen anderen CSDs, die es jetzt gerade stattfinden und auch für die ganzen zivilgesellschaftlichen Aktionen im Osten. Weil da geht mein Blick hauptsächlich gerade hin.
Erstmal hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir über dieses Thema sprechen, also zumal mit Doreen und mit dir, Chippy. Ich will mich da anschließen. Ich könnte jetzt noch ein paar andere Nachrichten anfügen, dass die arabischen Staaten etwa für eine Zukunft im Gazastreifen die Entwaffnung der Hamas fordern. Das ist schon mal irgendwie ein politischer Fortschritt. Aber um jetzt im Kleinen zu bleiben, ich finde das sensationell, dass der CSD in Bautzen stattfinden konnte. Offenbar haben die sächsischen Sicherheitsbehörden wenigstens ein bisschen gelernt, dass ein CSD geschützt gehört. Es ist überhaupt ein Phänomen. Ich selber bin Mitorganisator des ersten CSD in Hamburg gewesen. Das war 1980. Und damals war das fast ein Wunder, dass damals parallel in Berlin, Hamburg, später Frankfurt etc. CSD stattfinden. Jetzt ist es quasi in jeder kleinen Stadt, vor allen Dingen in Ostdeutschland. Und das finde ich großartig. Das ist eine hammerschwer gute Nachricht.
Das ist toll. Und es ist ja auch schön, dass es uns alle drei gleich bewegt, ne? Also da sehen wir auch wieder, ne, da sind wir schon zusammengewachsen und Themen, die uns alle, egal ob Ost oder West sozialisiert, sozusagen vereinnahmen. Und genau dem sind wir schon bei unserem Thema, weil du ja auch meintest, du hast den erst mitorganisiert, als du noch jünger warst damals. Und wir wollen über eure jüngere Geschichte reden. Denn oft sind es ja gerade die Prägungen aus der eigenen Jugend, die bestimmen, worauf wir heute hoffen oder was uns wichtig ist. Da kommen wir zu unserem Teil 2, dem Mauergeflüster. Lasst uns am Anfang beginnen mit euren Geburtsjahren. Die liegen ja auf 16 Jahre auseinander und ihr seid da in komplett unterschiedlichen Welten, aber schon fast auch in zwei unterschiedlichen Generationen groß geworden. An euch beide, wo und unter welchen Umständen seid ihr geboren? Welche Bedeutung hat euer Geburtsort für euren weiteren Weg gehabt? Jan, fang du vielleicht diesmal an.
Ich bin vom Jahrgang 57. Mich beschleicht ein kleiner Grusel, biografisch gesehen. In meinem Alter guckt man schon mal öfters zurück, dass ich damals in der Bundesrepublik umstellt war. Das war ja notgedrungen so mit Leuten, die im nationalsozialistischen Deutschland lebten und sehr wahrscheinlich, sehr vermutlich eben Mittäter, Mitläufer, sonst wie waren. Aber das hat meine Kindheit in anderer Weise jetzt nicht nationalsozialistisch beeinflusst. Ich würde einfach sagen, ich bin schon ein Kind der Freiheit. Ich bin quasi mit den Versprechen des Grundgesetzes groß geworden. Für mich gab es keinen glücklicheren Tag als Jugendlicher 1972, als Willy Brandt als sozialliberaler Kanzler bestätigt wurde gegen die Hetze der CDU-CSU. Und das war mein Lebensgefühl. Und standen alle Türen eigentlich offen. Und Hamburg in gewisser Weise ist ein etwas ungerechter Platz für die Gesamtperspektive in der Bundesrepublik, denn Hamburg ist zutiefst sozialdemokratisch. Man hatte sich eigentlich gegen wirklich reaktionäre oder ultrakonservative Umfelder überhaupt nicht zur Wehr zu setzen. Alles war möglich. Also so war auch mein Lebensgefühl. Ich bin entsprechend mit solche Atmosphären umgegangen. Also ich denke ja bis heute irgendwie, das und das ist jetzt klar und dann machen wir das jetzt. Also warum soll es in Bautzen oder sagen wir in Oranienburg oder Schönebeck in MacPom, warum soll es da kein CSD geben? Also diese ganze Situation, die jetzt in Gesamtdeutschland da ist, finde ich fast kurios. Also dass ich vieles skandalös finde, muss ich nicht sagen. Aber für mich ist das ein Freiheitsgefühl. Damit bin ich getränkt und imprägniert worden. Und das hat sich eigentlich bis heute erhalten.
Wenn ich da nochmal nachfragen darf, in was für Familienverhältnisse bist du reingeboren? Weil das ist ja auch immer so ein Ding. Ich habe gemerkt, in manchen Folgen, da waren tatsächlich Ostdeutsche teilweise privilegierter als so der Counterpart in gewissen Sachen, was so Bildung oder so angegangen ist. Das ist also, und das hat die Leute ja auch bis heute geprägt. Also zum Beispiel Gysi oder dann hatten wir die Bauministerin unter Kohl da. Greta Hasselfeld. Und sie ist aber in so eine einfache Wirtsfamilie reingeboren. Und das waren schon Unterschiede, die man erstmal auf den ersten Blick so nicht vermutet hätte. Und das finde ich eigentlich auch nochmal spannend, wenn man da reinkommt, wenn ihr es erzählen wollt.
Ich tue das gern. Ich komme aus einer, früher hätte man gesagt, und das hat für mich überhaupt keinen bösen oder abträglichen Anklang. Ich komme aus einer proletarischen Hafenarbeiterfamilie. Bei uns gehörte Bildung zum Selbstzweck. Man las Zeitungen. Daher, glaube ich, rührt auch mein Nachrichtenjunkietum. Also es gab auch in meiner Familie ein unentwegtes Gequatsche über politische und sonstige zu kommentierende Lagen. Und ich komme nicht aus bildungsbürgerlichen Kontext. Das ist quasi alles hart erarbeitet. Ich habe interessanterweise mit dem Juristen Murat Kaimann aus Lübeck, der jetzt in Köln lebt, ein Interview gemacht. Und natürlich mussten wir, weil das sein Spezialgebiet ist, über Islamismus und Gastarbeitergenerationen reden. Aber eigentlich habe ich mit dem geredet, wie unter alt und älter gewordenen proletarischen Jungs. Und das hat jetzt mit Ethnischem überhaupt nichts zu tun. Und ich bin auf meine Herkunft gar nicht stolz, die war, wie sie war, aber ich lege auch Wert darauf, dass ich mit ganz bestimmten bildungsbürgerlichen Schichten, die immer so tun, als seien sie aus kleinen Verhältnissen, von der Werdung her nichts zu tun habe.
Das ist interessant, weil das ist vielleicht auch so eine Parallele, die man heute wie damals sieht. Also im Studium, wenn du aus dem Bildungsbürgertum bist, und da sieht man ja auch gerade, dass sich im Studium das Bildungsbürgertum unterrechnet und kleiner macht sozusagen. Und das ist vielleicht damals wie heute ähnlich. Die ziehen sich eher an wie wir, wie das Proletariat. Also das ist eigentlich kulturelle Aneignung vom Proletariat.
So. Sie tragen Carhartt und halten sich schon für Bauarbeiter. Es ist vollkommen irre. Oder dann irgendwie, du hattest irgendwas von Wirtsleuten gesagt. Ehrlich gesagt, Wirtsleute sind auch nicht aus kleinsten Verhältnissen. Das sind Kleinunternehmer gewesen. Das ist jetzt nicht irgendwie der Vorsitz eines Fünf-Sterne-Hotels. Aber ich kenne auch Leute in der Taz, die sagen, oh, ich komme aus kleinen Verhältnissen. Mein Vater war Volksschullehrer und meine Mutter Buchhändlerin. Dann kann ich nur sagen, nein, das ist es nicht. Sondern kleine Verhältnisse sind Mutter Putzfrau und Vater Hafenarbeiter. Also gerade die wokeren Mittelschichten tun immer so, als seien sie irgendwie back to the roots, und das sind sie nicht.
Ich finde, das ist gut. Ich habe nämlich in nächster Zeit auch eine Folge zu Klassismus geplant, auf jeden Fall. Das ist schon mal ein guter kleiner Exkurs. Doreen, wie war das bei dir? Wie in welchen Verhältnissen bist du geboren?
Also ich bin ja Jahrgang 73, auch Richtung Norden geboren, in der Prignitz. Also nicht ganz Hamburg, aber in die Richtung. Und ja, also bei mir in der Familie war alles eben auch gemischt. Meine Oma hat in der Großküche gearbeitet, mein Uropa war Friseur, Uroma Schneiderin, meine andere Oma hat zeitweise mal an der Tankstelle gearbeitet. Also das war alles so bunt gemischt. Und dann hast du ja schon erwähnt, mein Vater war dann hauptamtlicher Mitarbeiter bei der Stasi, der hat dann da auch studiert, also er ist dann quasi so aufgestiegen. Und meine Mutter hat auch verschiedene Sachen gemacht, aber zum Schluss war sie dann in der öffentlichen Verwaltung in Berlin. Also wir sind auch mehrmals umgezogen, und da ist sie dann da und hat dann quasi dann auch über die Arbeit so einen Aufstieg gemacht mit Fortbildung und so weiter. Das ist so mein Hintergrund. Und ansonsten dieses Freiheitsgefühl, von dem Jan gesprochen hatte, damit bin ich nun gar nicht aufgewachsen. Es war genau das Gegenteil. Aber ich habe lange Zeit auch nach dem Mauerfall immer behauptet, ich hatte eine schöne, behütete Kindheit. Ich hatte so meine heile Welt in der DDR, hat sich dann aber mit der Erkenntnis über die Stasi-Tätigkeit und dann auch die radikale Reflexion der Kindheit, dann hat sich das auch nochmal sehr stark verändert. Für mich, also das so ganz kurz zusammengefasst.
Da kommen wir auf jeden Fall noch hin und machen wir da gleich eine Überleitung. Die ersten Jahre prägen oft stärker, als man denkt. Manchmal bewusst, manchmal still im Hintergrund. Das ist, glaube ich, hast du gerade schon so ein bisschen angedeutet, Doreen. Du hast sehr früh gelernt, besser nicht nachzufragen. Ich habe in einem TikTok von dir gesehen, dass du gesagt, schon so mit 2, 3 war das schon so Thema. Erinnerst du dich an Situationen, in denen dir als Kind schon bewusst geworden ist, dass es Grenzen beim Sprechen gibt oder auch beim Nachfragen?
Also als Kind war es mir nicht bewusst. Also ich habe sehr viel wahrgenommen, aber ich habe das nie in die Bewusstseinsebene bekommen. Also ich habe das immer auf der unbewussten Ebene gelassen. Ich kann mich nicht dran erinnern, jetzt sehr früh, wo ich so, jetzt darf ich keine Fragen stellen, gelernt habe. Ich kann mich aber erinnern in der Reflexion, dass ich dann so später, als ich ein bisschen älter war, so Situationen erlebt habe, wo ich dann rückblickend verstanden habe, so hat es funktioniert. Also es wurden, wenn ich Fragen gestellt habe, die Themen sehr schnell gewechselt oder meine Fragen wurden sehr barsch abgetan. Also ich hatte zum Beispiel mal gefragt, ob mein Vater nicht mehr irgendwie in der Schule seinen Beruf vorstellen kann. Da ging es dann darum, welche Eltern können ihre Arbeit vorstellen, können was über die Arbeit an der Schule erzählen. Also die Berufe der Eltern spielten in der DDR eine große Rolle und in der Schule eine große Rolle. Und da habe ich dann auch zu Hause gefragt, ob dann da mein Vater oder meine Mutter nicht auch kommen wollen. Und dann war so die barsche Antwort, na, was sollen wir denn erzählen, wie wir Papier von links nach rechts legen oder wie wir Briefumschläge zukleben. Also meine Eltern waren Angestellte, das hatte ich so für mich als Bild. Und damit war das Thema dann in diesem Einsatz so erledigt. Und rückblickend habe ich für mich verstanden, dass es eben so funktionierte, dass wenn ich eine Frage gestellt habe, ich dann immer das Gefühl hatte, warum stelle ich denn die Frage? Also das ist jetzt nicht passend, das gehört jetzt hier nicht hin. Und damit habe ich dann eben schon sehr früh gelernt, weil Kleinkinder haben ja auch diese Warum-Phasen. Und ich denke, dass ich da auch schon gelernt habe, keine Fragen zu stellen.
das klingt ja für mich auch so ein bisschen wie Gaslighting sozusagen, dass man dir durch Gaslighting abtrainiert hat, gewisse Fragen zu stellen, dass du von selbst schon gemerkt hast, ah, okay, das, also unterbewusst so ein Bereich, da sollte ich jetzt vielleicht nicht weiter vordringen, dann bin ich wieder die Böse sozusagen.
Ja, ganz genau so. Aber ich hatte da, das hatte ich damals nicht bewusst und ich hatte da auch lange Zeit im Erwachsenenalter keine Worte dafür. Also das ist nur, um kurz vorwegzugreifen, das finde ich toll an der heutigen Jugend, dass sie Worte für diese unbestimmten Sachen hat über die Wahrnehmungen, die ich nie einordnen konnte früher. Also insofern vielen Dank, dass du das Wort hier jetzt mit reinbringst.
Ey, das hat sich gerade schon angefühlt, du hast ja gerne. Ja, Jan, gab es im Westen in deiner Familie denn sowas wie Tabuthemen, über die man nicht sprechen konnte oder auch sozusagen in diesem freien westdeutschen System?
Die Nazi-Geschichten sind eigentlich wesentlich jenseits der akademischen Disziplinen erst 1979 in der Bundesrepublik erörtert worden von der sogenannten 68er Bewegung. Das war kaum ein Thema. Also ich war dabei. Also das war, man hat viel beschwiegen. Also es war ein großer Konsens des Beschweigens und familiär galt das ganz besonders brutal. Aber es hat niemand gemerkt. Die Betroffenen, also so die, mein Opa, meine Oma und so weiter, meine Eltern, die haben darüber nicht geredet. Die wollten eigentlich mit diesen schrecklichen Verhältnissen wenig bis gar nichts zu tun haben. Erst viele Jahre später habe ich mit meinem Vater wenigstens sprechen können. Und das war schon für mich klärend. Aber wann ist schon eine Klärung familiär wirklich abgeschlossen? Weil familiär, sag ich mal, rauschen alle möglichen Gefühle ständig durch den Raum. Und das ist ja alles eine Familie, ist kein politisches Seminar. Ich würde sagen, geschwiegen wurde in meiner Familie eigentlich über gar nichts. Also man war strikt westlich orientiert. Man hatte mit Nazis nichts zu tun. Man wäre dafür gewesen. Also so die, selbst die CDU, CSU galten als anfällig für braunere Fantasien. Also wir sind eine Familie des Aufbruchs der bundesdeutschen Moderne, ohne dass das besonders intellektualisiert wurde.
Ja, aber wenn man ja so eine Ähnlichkeit vielleicht rausarbeiten möchte, ist ja trotzdem, dass man sozusagen über die Nazi-Vergangenheit, das ist ja trotzdem, also es gab in beiden Systemen Tabuthemen, nur waren die vielleicht in Ostdeutschland sehr viel mehr als in Westdeutschland, ne? Also es gab einfach einen größeren Bereich. Und was sagst du denn dazu? Weil ganz am Anfang hatte Jan ja eine Frage gestellt zum Thema dieser Dämonisierung der Vergangenheit. Das ist ja oft auch so ein Abwehrreflex, was ich in ostdeutschen Gesprächen wahrnehme, um sozusagen diese Form von, um die eigene Vergangenheit sozusagen nicht nur im negativen Licht der Westdeutschen sozusagen darzustellen, ist das ja so ein Abwehrmechanismus. Darüber sprichst du ja auch oft. Was würdest du Jan antworten?
Ich würde erstmal eine Parallele aufmachen, dass in meiner Familie oder auch in meinem Umfeld auch über die den Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg in den eigenen Familien so gut wie gar nicht gesprochen wurde. Darüber lag auch so ein großes Tabu. Natürlich auch bedingt durch den Staat. Man durfte die Familiengeschichte und die Verbindungen zum Nationalsozialismus nicht offenlegen. In der Schule war das natürlich historisch ein sehr präsentes Thema. Aber in den Familien wurde da auch kaum drüber gesprochen. Und ich habe selbst auch meine Großeltern nicht gefragt, obwohl ich es hätte machen können. Zur Vertreibung und so weiter. Mit dem Stichwort schöne Kindheit, das begegnet mir sehr oft, wenn ich mit anderen Ostdeutschen spreche, dass das so ein Argument ist, ich hatte eine schöne Kindheit und damit kann die DDR nicht schlecht gewesen sein. Da muss man natürlich differenzierter hinschauen. Und ich für mich selbst habe das natürlich verändert. Ich hatte natürlich auch schöne Erlebnisse in meiner Kindheit, aber ich würde sie nicht mehr insgesamt als schön bezeichnen, weil ich als Erwachsene an vielen Stellen an meine Grenzen gekommen bin, dass ich selber innerliche Hürden hatte, Muster hatte, die mir überhaupt nicht gefallen haben, beziehungsweise die mich in meiner Entwicklung behindert haben. Und dann bin ich natürlich, warum ist das jetzt so? Warum verhalte ich mich so? Warum reagiere ich jetzt so auf das, was der sagt oder was die sagt. Und dann bin ich natürlich zurückgegangen. Und damit hat sich dann mein Blick auf meine Kindheit verändert, aber insofern auch wieder positiv, weil ich eben das Positive heute habe, weil ich bestimmte Sachen jetzt integrieren konnte, die ich als Kind nicht hatte oder die mir als Kind abgesprochen worden sind. Da war auch viel mit Manipulation und emotionalem Missbrauch dabei. Und deswegen würde ich es heute als positiv sehen, weil ich den Blick verändert habe.
Würdet ihr dann sagen, es gibt ja diesen Ausspruch, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und ich bin manchmal schon an dem Punkt, dass ich sage, naja, der Mensch ist halt ein anpassungsfähiges Wesen. Und wenn man es nicht anders kennt, dann kann man sich ja schöne Momente bauen. Also ich kenne aus Gesprächen mit Ostdeutschen zum Beispiel auch, dass sie sagen, naja, wir haben auf dem Land gewohnt. Da war jetzt nicht überall der Staat. Also es gibt im Erzgebirge zum Beispiel Städte, die haben gesagt, die hatten im Winter DDR frei, weil die so eingeschneit waren, dass da niemand hin und weggekommen ist. Und dann haben die halt so die Zeit, die eingeschneit waren, so ihr Leben gehabt. Ne? Und war dann vielleicht auch nicht alles immer komplett durchzogen. Und wenn du so ein bisschen deine Struktur gefunden hast und wenn du mit dem System auch nicht aneinander geraten bist, dann konntest du ja auch deine schönen Momente sozusagen haben. Und wenn du dann vielleicht nicht so die ganze Zeit reflektierst und schaust und sowas alles, und gerade als Kind kann man das ja trotzdem als schön erleben, auch wenn das System drumherum vielleicht jetzt nicht das Gute, also beziehungsweise das alles ermöglicht hat und einen auch sehr eingeschränkt hat.
Ja, als Kind muss man ja auch bestimmte Entscheidungen gar nicht treffen. Also da hat man dann Ferien und Eltern müssen sich um die Arbeit kümmern, um Kollegen, um Geld verdienen und so. Und das hat man ja als Kind gar nicht. Also insofern, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt bei dir war, Jan, aber ich glaube, als Kind lebt man ja auch noch in einem ganz anderen Kosmos und ist auch sehr stark abhängig von dem unmittelbaren Umfeld.
Ja, das war tatsächlich so. Ich würde heute sagen, ich hatte eine hochinteressante Kindheit. Ob sie jetzt glücklich war mit über viele Jahre Tabletten- und alkoholabhängigen Eltern, das steht dahin. Ich empfand mich, möglicherweise ist das ein Teil einer schwulen Biografie, ich fand mich als einsames Kind, auch weil ich so komisch war, denn ich spielte gerne mit Jungs, also die typischen Jungspiele, aber ich spielte auch mit Mädchen, Gummitwist, was für mich gar kein Problem war. Und ich war quasi ein komischer Junge, aber sicher ist dieses, da gibt es wahnsinnig viel Parallelen. Ich kenne Erzählungen ähnlicher Jungsbiografien auch aus anderen Ländern. Ich sag auch aus der DDR, denn es war ein anderes Land. Da gibt es große Ähnlichkeiten, aber für mich ist das, was du sagst, Doreen, interessant auch deswegen, weil es überhaupt das erste Mal ist, dass ich als Erzähler in Sachen Westdeutschland angefragt wurde. Normalerweise ist ja immer das Ostschicksalshafte so besonders interessant. Und ich würde sagen, es wäre auch bei meinen Liebesverhältnissen manchmal irgendwie ganz klug gewesen, wenn meine Ostaffären, sag ich jetzt mal so ein bisschen blank, mal gefragt hätten, wie geht's eigentlich bei euch im Westen? Wie war das bei euch im Westen? Wie seid ihr da über die Runden gekommen? Dies, das. Du hast das, Chibi, angesprochen mit der Anpassung. Es ist eine große Tugend von Menschen, dass sie sich anpassen können. Sonst könnten wir ja gesellschaftlich gar nicht zusammenleben und irgendwie zu einem Sprechen finden. Ich bin immer schon Sportnerd gewesen. Also auch schon vor deiner Geburt, Doreen, Olympische Spiele. Ich habe immer so heimlich die DDR-Medaillen insgesamt zu gesamtdeutschen Medaillen gemacht. Dann sah der Laden schon mal ein bisschen goldener für Deutschland aus. Aber ich war kein Nationalist, ich bin einfach Sportpatriot. Anyway, und ich weiß, dass ansonsten mir die DDR vollkommen fremd war. Also so vollkommen. Wir hatten überhaupt keine Familienbindung. Wir hatten auch keine Pakete zu verschicken. Es wurde auch nicht mies gesprochen. Also es gab auch nicht, die DDR fand nicht statt.
Das ist übrigens ein Phänomen, das sich bis heute immer noch zieht. Also mein bester Kumpel, der hat hier in Leipzig mit mir studiert und jetzt ist er nach Köln gegangen, um da als Arzt zu arbeiten. Und mit mir, wer in meinem Freundeskreis ist, muss ich automatisch mit dieser Ost-West-Sache mal auseinandersetzen, so in Diskussion. Und früher hat er das auch gemacht und dann ist er nach Köln gezogen und meinte, hier ist es einfach kein Thema mehr. Und er war da mit mir bei einem Theaterstück, wo ich mitgearbeitet habe, und meinte, krass, ich bin jetzt 4 Jahre hier und ich habe mich 4 Jahre nicht mehr mit dem Thema befasst und ich habe es auch einfach vergessen. Es hat für mich einfach nicht mehr existiert, weil ich musste mich damit nicht befassen. Doreen, nochmal, um auf die Schule zurückzukommen. Also wenn wir jetzt mal in das System, so Bildungssystem gucken, ne, da war ja zum einen, wurde man ja überall mehr oder minder ideologisch geprägt, ne, ob man das jetzt gemerkt hat oder nicht. Es war ja manchmal bewusst, manchmal war es unterbewusst. Also in Staatskunde wusste man ja, okay, da geht's jetzt um die Erziehung zu einer sozialistischen Persönlichkeit. Aber es gab ja auch viele so Aktionen und so drumherum, wo man das vielleicht nicht so gemerkt hat. Kannst du da vielleicht nochmal erzählen, wie du das so siehst? Wo wurdest du da eigentlich, also konntest du dem eigentlich entkommen, dieser Ideologie?
Als Kind war das natürlich, das war alles für mich ganz normal. Also das waren ganz normale Schulaktivitäten, normaler Schulunterricht. Also das habe ich ja null hinterfragt oder reflektiert. Das habe ich dann auch erst wieder rückblickend so mehr oder weniger einordnen können. Also natürlich Staatsbürgerkundeunterricht der Westen war mir auch total fremd, Jan, um da so den Gegenpart reinzubringen. Aber der Westen spielte natürlich in dem Unterricht eine große Rolle. Also da wurde immer ein sehr schwarzes Bild vom Westen gezeichnet. Und ansonsten aber auch im Deutschunterricht, wenn wir dann Texte ja von Partisanen oder so gelesen haben, also die Heldengeschichten. Wir haben aber natürlich auch Goethe und Schiller gelesen. Also das war alles so verwoben, die Ideologie war da so mit drin. Also wir waren in dem System drin. Oder wenn wir Ausflüge gemacht haben, dann haben wir die teilweise eben auch in Berlin in den Pionierpalast gemacht, in den Pionierpark Wohlheide. Und da habe ich auch zum Beispiel mal, weil ich sehr gern Klamotten genäht habe, dann als Jugendliche eine Modenschau gemacht bei irgendeinem Kinderfest. Und das war natürlich fern von der Ideologie, aber fand natürlich an dem Ort Pionierpark statt. Das fließt da mal irgendwie so mit rein. Das ist sehr eng verwoben.
Genau, also ich habe dann diese Modenschauen zum Beispiel gemacht. Aber ne, es gab ja dann auch zum Beispiel in der Schule, man musste dann auch, also es war ja auch militarisierter, also man hat ja dann auch so Übungen gemacht und so, ne? Das ist ja sowas, was es heute zum Beispiel nicht mehr gibt. Also nee, man, ich kann mir als junger Mensch hier überhaupt nicht vorstellen. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass man dann so, ne, geübt hat in der Schule, wie man so eine Granate wirft und sowas alles. Granaten weit werfen oder was, weiß ich nicht. Ich kann mir das ja null vorstellen. Wie hat sich das damals angefühlt? War man da vielleicht auch, wenn man es gar nicht anders kann, irgendwie so ein bisschen aufgeregt? Was, wenn man jetzt irgendwas macht, wenn die Großen machen? Fand man das komisch? Wie war da so der Eindruck von dir?
Also wir hatten in der Schule Handgranatenweitwurf und so Stabgranaten, also das waren Attrappen. Wir haben natürlich nicht mit echten Granaten geworfen, aber das gehörte zum Sportunterricht dazu. Und in der 9. Klasse hatten wir dann auch so 2 Wochen Zivilverteidigung, so ein Unterricht. Da sind die Jungs in ein Lager gefahren und die Mädchen hatten das an der Schule. Und wir mussten da auch entsprechende militärische Kleidung tragen, so Tarnklamotten. Als Teenager fanden wir das mega uncool. Wir haben versucht, das irgendwie stylisch hinzukriegen. Und mit dem Unterricht, mit dem Handgranatenweitwurf, das war einfach normal. Das habe ich nicht hinterfragt. Also es war jetzt auch nicht besonders aufregend. Also im Gegenteil, ich fand Sport immer total blöd und werfen erst recht. Also ich war nie gut. Ich hätte auch nie eine echte Handgranate werfen sollen. Aber rückblickend finde ich das schon sehr erschreckend. Also ich wünsche auch nicht, dass das bei uns irgendwie Einzug erhält, wo jetzt gerade die Militarisierung so hochgehalten wird, dass Kinder damit schon so in Berührung kommen und dass es so spielerisch ist. Also das, ja, das finde ich nicht richtig und wirklich auch erschreckend. Das, also Militär gehört nicht in die Kindheit. Und für mich war es halt einfach normal, das gehörte dazu. Manöverübungen haben wir gemacht im Ferienlager. Das hatte sowas von Schnitzeljagden. Also so mit Spaß über Sturmwände klettern, balancieren, durch den Sand robben. Ja, und ich habe auch Luftgewehrschießen als Kind gelernt und das fand ich wiederum ganz cool. Da wollte ich immer besser sein als die Jungs und dann eben auch auf dem Rummel schießen oder so, ne? Also, aber das sind dann so eher so der Wettbewerbsgedanke, der dann da auch gefördert wurde.
Ich finde, gerade reden ja viele Menschen auch von der Militarisierung der Gesellschaft. Und ich finde, wir sind nicht scharf oder präzise genug in diesem Begriff und verallgemeinern den so, Weil ich finde, wir haben noch keine militarisierte Gesellschaft. Militär ist nicht in der Schule angekommen, wir machen keine Übungen und sowas alles. Aber ne, ich würde gerne scharf bleiben in diesen Begriffen. Fühlt ihr das heute als Militarisierung oder würdet ihr sagen, okay, das natürlich verändert sich da gerade was, aber ist das schon Militarisierung?
Ich halte den Begriff Militarisierung, und dann kommen diese ganzen Operettenchiffren linksradikaler Provenienz, das halte ich alles für Bullshit. Es gab, wie Doreen, und ich kenne das aus anderen Erzählungen aus der DDR auch, kenne ich aus bundesdeutschen Kontexten keine solchen Militärübungen. Es hat in meiner bestimmt auch Nazi-Lehrer gegeben. Es hat überhaupt Lehrer gegeben, die ihre Ausbildung während der Nazi-Zeit gemacht haben, aber was nicht unbedingt hieß, dass sie auch Nazi-Zeug vermittelt hatten. Wir hatten auch wunderbare Leute. Das waren Demokraten noch und Demokratinnen. Aber Militarisierung fand nicht nur nicht statt, sondern man hat eigentlich aktiv gegen sie angearbeitet. Die Bundeswehr, das gilt im Übrigen für alle Bundesländer, also nicht nur für die SPD-Regierten, war irgendwie wie abgeschoben und so, die fand eigentlich so diskret statt und man redet da eigentlich nicht drüber und für junge Männer war das eigentlich obligatorisch, dass man zur Bundeswehr geht, also das hieß zum Bund. Aber es gab da nichts vorher, also nicht in der Schule. Es gab auch keine Militarier in den Sportvereinen, bei den in den Jugendorganisationen der demokratischen Parteien. Die Faszination war einfach weg. Ich weiß, ich hatte zum Beispiel mal einen Klassenkameraden, Eltern, die hatten so ein kleines Baugeschäft. Die waren eigentlich furchtbar nett und der kriegte über seinen Opa ein Heft Lanzer abonniert. Und das waren sehr wehrmachtsverherrlichende Geschichtchen. Und aber das war fremd. Also das war quasi die Fremdheit an sich. Also wenn da fremd war alles Militärische und man hielt sich das vom Leib. Und die Folgen sieht man heute, ehrlich gesagt. Wir müssen eigentlich über Wiederaufrüstung reden und schaffen das nicht.
Aber das ist ja genau der Punkt. Also ne, du hast ja gerade aus der Vergangenheit gesagt und da kann man gerade, glaube ich, einen ganz guten Unterschied rausarbeiten, während Doreens DDR-Kindheit oder Schulzeit auch, ne, die Jugend dann geprägt war von Militarisierung, Übungen, mobil machen, sozusagen bereit sein. Ne, das ist eine durchmilitarisierte Gesellschaft gewesen, könnte man eigentlich so sagen. Jan, du hast das ganze Gegenteil. So, man hat versucht, sich das vom Leib zu halten. Das gab es in der Schule nicht, in den Strukturen nicht. Und jetzt sind wir aber gerade ja wieder in so einer heißen Phase, wo Leute sagen, ja, die Gesellschaft ist jetzt militarisiert, wir militarisieren hier alles durch und so. Und ich sehe das nämlich auch nicht. Also erstmal rüsten wir die Armee aus, die 30 Jahre nicht funktioniert, also zurückgeschraubt wurde sozusagen, ist ja gerade erstmal ein Ausrüsten, weil es funktioniert ja nicht. Aber es sickert ja noch nicht in die Gesellschaft ein. Ich habe eher das Gefühl, dass die Gesellschaft immer noch versucht, das so ein bisschen auch von sich fernzuhalten. Seht ihr das gerade? Also wenn ihr gerade diese Erfahrung aus der Jugend habt, dass wir da in der Militarisierung auch gerade sind oder eher nicht? Also oder noch nicht? Kann sich ja auch noch verändern, ne? Doreen, was sagst du dazu? Du hast ja erlebt.
Also ich sehe es auch nicht, dass wir da jetzt sind, aber ich sehe die Überlegungen, wenn darüber gesprochen wird oder wenn so Werbeveranstaltungen in den Schulen stattfinden der Bundeswehr oder jetzt Jugendliche diese Werbepostkarten von der Bundeswehr im Briefkasten haben. Das sind so Sachen, wo ich hellhörig werde und auch ja so ein Augenmerk drauf habe, wie weit geht das? Also ich sehe diese Anwerbung noch nicht als Militarisierung, aber der Schritt dann zur Militarisierung, der ist nicht weit, also aus meiner Erfahrung.
Also wenn man das so sagt wie Doreen, also bei allem Respekt, dann bin ich für die Militarisierung. Und zwar unbedingt, man muss da auch nicht aufpassen, sondern ich bin einfach für eine Anerkennung dessen, dass diese demokratisch-rechtsstaatliche Bundesrepublik in einer Weise gesellschaftlich verfasst ist, dass ich sagen kann, wie viele andere Linke auch, Daran haben wir mitgewirkt. Also diese Republik ist lockerer geworden, nicht wesentlich durch uns, aber auch mit Linken, mit Linksliberalen, mit Alternativen. Und diese Republik gehört unbedingt gegen ein totalitäres Regime jedweder Art, auch das russische, verteidigt. Und eine Verteidigung beginnt man nicht damit, indem man Krieg beginnt, sondern indem man sich ein abschreckungsfähiges Militär quasi in die Gesellschaft mit reinholt. Und ich würde heute, ich habe Kriegsdienst verweigert, wie das damals hieß, und ich würde es heute nicht wieder tun. Das sage ich auch ganz klar, das ließe ich mir auch als schwuler Mann nicht abmarkten. Ich würde mich da auch unter Soldaten und Soldatinnen, unter Rekrutinnen, würde ich genauso versuchen, mich durchzusetzen wie überall sonst auch. Und ich finde, das gehört einfach mit zu einer linken Lebenslüge, zu meinen, so eine ganz struktureller Pazifismus würde die Welt irgendwie schon in Ordnung halten. Wir stellen, und vor allen Dingen die Ukrainer leiden seit 2022 drunter, wir stellen fest, dass dem nicht so ist.
Es gehört nicht in die Kindheit rein. Und ich finde, eine Verherrlichung von Militär eine Verherrlichung von SoldatInnenleben, das gehört nicht in eine Kindheit rein. Und das ist das, wovor ich gerade so ein bisschen Angst habe, weil ich das selbst erlebt habe.
Und es gibt ja auch nicht nur Schwarz oder Weiß da, weil in einer gewissen Perspektive kann ich deine Perspektive auch nachvollziehen, Jan. Ich meine, der letzte Jahrgang, der noch verweigert hat, so. Ich würde es heute wieder tun, aber in meiner linken Positionierung ist mir bewusst, dass wir unser System schützen müssen. Und nur weil ich das nicht mache, werte ich nicht Menschen ab, die sich sagen, hey, ich beschütze euch und unser System, so, und ich habe Respekt vor den Leuten, die ihr Leben geben würden für uns, und ich finde, ne, also ich bin da irgendwie so eine Zwischenposition, ich würde es selbst nicht machen, ich würde nicht in den Kampf ziehen, aber ich habe größten Respekt für die Leute, aber das ist jetzt eigentlich auch nicht das, nein, das ist nicht das Hauptthema.
Nein, aber in der Schule, finde ich, darf ohne Verherrlichung, also das heißt ohne magisch überheizten Realismus, darf die Bundeswehr irgendwann mit den höheren Rängen sagen, höheren, also das heißt jetzt nicht kleine Kindheit, darf die sagen, was sie macht.
Naja, Jan, wie gesagt, das ist jetzt ja nicht unser Thema, mal wieder zurück zur Jugend. Das können wir mal wann anders diskutieren, da können wir auch eine Folge zu machen. Aber jetzt geht's mir erstmal, kommen wir mal.
Ich gehe mit euch beiden gerne in eine Truppe.
Der Liebe. So, kommen wir jetzt erstmal von der Armee zur Jugendrebellion. So, gehen wir da mal rein. Weil, Doreen, ich habe bei dir auch gesehen, deine Rebellion bestand ja auch so ein bisschen darin, in deiner Wahl von Subkultur, von Musik, von Kleidung. Du warst im, das gab's auch in Ostdeutschland, Deepish Mode Fanclub. Ne? Aber dein Vater hat dir das ja alles nicht so ganz erlaubt. Erklär doch mal, wie sah denn so, also ne, du bist in einem Stasi-Haushalt aufgewachsen, und was war so dein Mittel der Rebellion, oder ne, wo ist man da vielleicht auch aneinander geraten, was irgendwie vielleicht trotzdem alle aus ihrer Jugend auch kennen? Kommen wir gleich auch zu Jan, wo es da vielleicht Parallelen gibt.
Also ich durfte leider nicht in die Subkultur abtauchen. Also das habe ich nicht gemacht. Meine Rebellion war dann eben die Musik zu hören. Und ich hatte auch Kopfhörer, und die dann auch mit Kopfhörern entsprechend laut zu hören. Das war ein bisschen stille Rebellion, weil ich bin sehr schnell mit meinem Vater in meiner Jugend aneinander geraten. Also wenn ich zu spät gekommen bin, wenn ich mit falschen Leuten zusammen war. Und da bin ich immer sehr schnell an Grenzen gekommen, sodass ich dann auch wieder zurück in den Rahmen bin. Und deswegen war meine Rebellion eher sehr, ja, zurückhaltend und auch für mich und nach innen gerichtet. Und ich hatte vorhin schon kurz erwähnt, ich habe meine Klamotten zum Teil selbst gemacht, um da eben auch für mich so meine Individualität so ein bisschen rauszustellen, anders zu sein als andere, anders zu sein als die Norm, weil es gab eben sehr viele Klamotten, die dann alle hatten. Da gab es nicht so viel Individualität, und das habe ich mir dann mit solchen Sachen erarbeitet und gemacht. Dass das jetzt Rebellion war, war mir damals nicht bewusst. Aber das ist auch, glaube ich, generationenübergreifend, Ost-West. Also das gehört, glaube ich, zur Jugend auch dazu, oder Jan?
Ich sehe das ähnlich wie du. Ich bin eigentlich, ich könnte mich jetzt geißeln und sagen, ich war feige. Ich habe immer schon kalkulierte Feigheit in mir gehabt. Ich hätte keinen großen Aufstand mit meinem schlägernden Vater provozieren wollen. Ich bin aber sehr eisig ab 13, 14 darum bemüht gewesen, meinen Eigensinn zu bewahren und bin quasi in innere Rebellion gegangen. Und ich wusste, der Tag der Volljährigkeit würde kommen und dann können sie mir alle mal die Kniekehlen auslecken. Und so geschah es denn auch. Und mein Programm, ich komme aus einer kulturell anderen Tradition. Ich fand bestimmte Spielarten des Soul total gut. Ich finde Hippie-Bezüge gut. Ich fand, später würde man sagen, schwule Musik fand ich total klasse. Das sind alles Rebellionsaspekte gewesen. Und mein Vater in Sonderheit war aber erpicht darauf zu verstehen, welchen Codes ich folge. Ich wollte die aber nicht preisgeben. Und ich war für mich und ich habe immer gedacht, Revolte war für mich, ich habe nicht gesagt, ich steige auf die Barrikaden, sondern ich wollte immer mein eigenes Leben führen. Also ich war quasi nie von einer Clique ganz einzunehmen. Ich bin von keiner Fraktion und keiner Strömung vereinnahmbar. Ich muss meinen Eigensinn da sehr stark machen. Aber das habe ich eben auch in den 70ern lernen müssen, in der Auseinandersetzung mit Eltern, die auch ein sehr starker Gegenpart waren. Und das wiederum finde ich im Nachhinein gut, also dass ich mich an meinen Eltern auch reiben konnte. Und der Rest war sensationelle 70er und 80er Jahre, später getrübt durch die AIDS-Epidemie. Aber das hat sich alles gelohnt, diese kleinen Revolten, auf die zu bestehen.
Ich finde das gerade auch spannend, weil das so, glaube ich, intergenerationell gerade auch nochmal was aufmacht. Weil das, was du erzählst, kenne ich auch, Jan. Also dieses, auch, ich bin ja auch ein schwuler, schwarzer, ostdeutscher Mann so, aber auch dieses Revolution im Inneren. So, ich glaube, deswegen habe ich mich in der Parteienpolitik auch so schwer getan, weil ich mich nicht von irgendeiner Seite einfach so vereinnehmen lasse. Man muss mir das gut begründen, dass ich halt mitgehe und deswegen war ich nie so einfach einzuordnen. Ich habe so eher dieses auch, naja, so meine Eltern waren zwar liebevoll und alles, aber auch, naja, sag ich mal, migrantisch, polnisch, christlich, mosambikanisch geprägt so. Und dann habe ich halt meine Revolution da im Kleinen sozusagen gelebt. Und das prägt einen ja, ne, dass man so das eigene machen will, so über die Jahre hinweg. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Und Jan, was war in den 70er, 80ern Gay-Musik? Heute ist es ja Gay-Pop, Britney Spears, Beyoncé. Was war es früher?
Ich rede da mit meinem Mann im Grunde genommen seit Jahr und Tag drüber. Der kommt, der ist 4 Jahre jünger, aber der kommt auch aus den 70er Jahren. Wir können uns auf jeden Fall dran erinnern, dass wir keine Idole hatten. Also weder weiblich noch männlich und auch nicht männlich. Also so, damals wurde über sowas auch überhaupt nicht geredet. Das darf man auch nicht vergessen. Eine Tyrannei der Diskretion, das war's. Und die Männer, von denen man dachte, oh Gott, wahrscheinlich ist der schwul, um Gottes Willen, so will ich niemals werden. Und so, sowas gab's. Und dass man sich jetzt so wie in den späten 80er Jahren Jimmy Somerville und so, dass man die gut fand und im Übrigen auch attraktiv, dass gab's in der, das war alles so überföhnt und so hysterisch und das war's irgendwie nicht. Aber Gay-Musik, das war mit Sicherheit Philly-Sound. Also wir waren alle gezwungen, Heteromusik auch schwul umzudeuten. Also Barry White, natürlich die Supremes aus den 60er Jahren. Dazu gehörten für mich aber auch viele Singer-Songwriterin und ich habe ja so eine kleine Hippie-Ader, aber die Gay-Musik als Party-Musik, das existierte als kulturelles Feld so gut wie überhaupt nicht. Worauf sich fast alle Schwulen damals einigen konnten und auch darüber wurde nicht geredet. Daraufhin habe ich dann 20 Jahre später Bücher geschrieben, ist, dass bis auf die hochkulturellen Schwulen alle den ESC geguckt haben. Also wie auf eine geheime Verabredung. Und ich glaube, Chippy, du bist noch so ein junges Huhn, aber Doreen weiß das noch. Es gab mal eine Zeit ohne Internet, ohne Smartphone. Wenn man eine Fernsehsendung verpasst hatte, lag man in depressiven Trümmern, weil man genau wusste, die wird es nie wieder geben. Also jetzt nicht Mediathek, also dieses ganze neumodische Zeug. Und es gab ein Telefon und das hatten die Eltern und dann meckerten sie, wenn man länger als 5 Minuten sprach. Dabei hatte man sich doch 3 Stunden was zu erzählen und so weiter und so weiter. Es waren alles andere Zeiten und sie hatten auch was Gutes. Aber die Erfindung der Gay Culture, die gab schon, aber dass sie öffentlich wurde, indem man sie benannte, das fing alles eigentlich erst in den frühen bis mittleren 80ern an und da war ich schon ziemlich erwachsen.
Das ist ein Stichwort, nämlich dann kommen wir nämlich mit Erwachsensein auch zu dem Umbruch, also kommen wir zur Wende. Wisst ihr noch, was ihr am Tag der Wende gemacht habt, wie ihr den Tag der Wende erlebt habt, Doreen?
Das war ja abends und ich habe das verschlafen. Also ich habe es erst am nächsten Morgen erfahren von meinen SchulfreundInnen. Ja, das war so bei mir.
Ich war mit meinem früheren Freund, also aber einem Nicht-Ossi, war ich in Schweden. Da hatten wir ein Sommerhaus und wir sahen das mit schlechten, kriseligen Schwarz-Weiß-Bild. So Übertragung der Schabowski-Pressekonferenz im schwedischen Fernsehen. Und ich sah das und konnte es gar nicht glauben. Und ich kannte ja diese ganzen Unruhen noch, damals war ich bei der Taz Hamburg, kannte ich aus Hamburg die Ankunft der DDR-Flüchtlinge, könnte man sagen. Die Grenzen waren da ja schon löchriger. Und ich fand das alles, ehrlich gesagt, wahnsinnig aufregend. Und am meisten haben mich aber aufgeregt meine ganzen Westkollegen und Kolleginnen, die sich drüber lustig machen, dass DDR-Leute, die mit ihren Trabis rüberkamen, sich erstmal bunte Zahnpasta kauften. Konsum. Und da habe ich dann gesagt, naja, bunte Zahnpasta ist besser als graue, ist doch toll. Dann shoppen die das eben. Shoppen hat auch eine zivilisatorische Funktion. Und ich fand die Nacht des Falls der Mauer ergreifend, aber auf eine interessante Weise, ohne dass ich das vollständig begriff.
Doreen, in einem TikTok von dir hat dich jemand gefragt oder da hat jemand einen Kommentar gemacht, ob du denn traurig warst wegen nach der Wende. Und dann hast du gesagt, man hatte gar nicht so die Zeit, um traurig zu sein, weil es erstmal ein Überlebenskampf war. Also für die Eltern und aber auch für ein selbst. Und dass das vielleicht auch damit zu tun hat, warum heute Ostdeutsche auf diese DDR so, also teilweise auch verteidigen oder es so eine Ostalgie gab, weil man sich von diesem Gebilde damals eigentlich nie Raum war, sich wirklich zu verabschieden. Und dass man da irgendwie einen Punkt hat, wo in diesem ganzen Gewusel gar keine Zeit dafür war. Wie würdest du das beschreiben, also nach der Wende? Und wie siehst du das heute, wenn es halt diese Trauerphasen nicht gab? Was macht das heute noch mit dir?
Also damals mit dem Mauerfall und auch dann mit dem letzten Jahr der DDR und mit der Wiedervereinigung, das war für mich eine Zeit der völligen Überforderung. Ich war damals 16 und das komplette Weltbild, mit dem ich ja aufgewachsen bin, die Sicherheit, in der ich aufgewachsen bin, also dieses Sicherheitsgefühl, dass es ja keine reale Sicherheit war, habe ich ja dann erst später verstanden. Und auch die Orientierung, die das Umfeld gegeben hat, die meine Eltern mir gegeben haben, auch LehrerInnen gegeben haben, das war von heute auf morgen komplett weg. Und alle Erwachsenen ringsherum waren überfordert. Und dadurch bin ich dann auch ins Straucheln gekommen. Und dass da kein Platz für Trauer war oder zum Verabschieden, das ist mir erst viel später so in mehreren Phasen bewusst geworden. Also ich war zum Beispiel mal in einer Ausstellung in Bremen, die hatte den Titel Flaggen. Und eine Installation, ich weiß leider den Künstler nicht mehr, aber eine Installation hatte mehrere Flaggen von Staaten, die es nicht mehr gibt. Und die hingen dann einfach so wie so ein Blütenkelch nach unten und waren dann so auf dem Boden drapiert. Und ich stand davor und suchte natürlich nach der Flagge der DDR und habe sie dann auch gefunden. Und in dem Moment war ich total traurig. Also da habe ich diese Traurigkeit gespürt, obwohl ich DDR nicht wiederhaben möchte. Aber das sind so Sachen, die merke ich dann immer körperlich und emotional. Und da habe ich dann drüber nachgedacht. Und da ist mir dann erst rückblickend bewusst geworden, dass es eben diesen Raum nicht gab. Einfach das, also DDR auch zu verabschieden. Egal, wie man sie fand.
Gregor Gysi hat in dem allerersten, der war ja im allerersten Talk vom Mauerecho, und er hat gesagt, es gibt eine Form von Demütigung, also wir müssen uns davor hüten, einen kompletten Teil unserer Gesellschaft zu demütigen oder, ne, auch in dem Sinne, ich mache das jetzt mal wortwörtlich so, wir müssen den Menschen Raum geben für ihre Gefühle und Emotionen, weil sonst fällt uns das 30 Jahre später irgendwie auf die Füße. Und glaubst du, dass die Verhältnisse heute so sind, wie sie sind, gerade in Ostdeutschland, dass das auch damit zu tun hatte, dass wir eigentlich diesen Trauerprozess eigentlich nie so richtig hatten oder auch nie so ein Momentum hatten vor Transformation und Abschied, sondern direkt reingeworfen wurden ins neue System?
Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt allein an der Trauer lag, die es nicht hatte geben können. Also ich glaube, da spielen ganz viele Sachen mit rein. Der Punkt der Demütigung ist, glaube ich, ein sehr großer. Also es war keine Wiedervereinigung auf Augenhöhe. Und das habe ich damals schon gespürt. Ich habe sehr schnell angefangen, meinen Berliner Dialekt abzugewöhnen, damit man mich ja nicht als Ossi erkennt. Und das als Teenager schon. Also das war, glaube ich, der Hauptpunkt, dass es keinen auf Augenhöhe war. Und dann die Existenzängste. Also mit denen, dafür hatten wir keine Muster. Also wir haben es nicht gelernt, mit Existenzängsten umgehen zu können. Ich verallgemeinere das jetzt einfach mal. Es gab bestimmt auch andere Menschen, die nicht diese Probleme hatten. Aber in der Fläche war es so, mit Arbeitsplatzverlust, nicht zu wissen, was nächstes Jahr ist. Also ich war so am Ende der Schulzeit und ich wusste nicht, was ich ab nächsten Jahr studiere, lerne, arbeite. Und das hat ganz viel Angst bei mir gemacht. Also ich hatte auch ganz viel Druck natürlich durch meine Eltern und dann immer diese unbestimmte Angst, unter der Brücke zu landen. Also ich hatte ja vorhin erzählt, wir haben immer ein sehr negatives Bild vom Westen in der Schule vermittelt bekommen. Und dann war der Westen quasi da und damit natürlich auch die ganzen negativen Seiten. Und damit hatte ich dann auch diese unbestimmte Angst, ich verliere Wohnung, ich finde keine Arbeit, ich kann kein Geld verdienen. Das ist jetzt sehr überspitzt, aber das war so diese emotionale Gemengelage für mich damals und für viele andere auch.
Jan, was glaubst du, hat der jeweils andere Teil Deutschland nach der Wende am wenigsten verstanden?
Das, was Doreen eben gesagt hat, das hat der Westen eigentlich nicht verstanden. Und ich habe es auch nicht verstanden. Und ich neige, aber das hat was mit meiner Biografie zu tun, ich verbiete mir sehr oft Melancholien oder Wehmütigkeiten. Ich habe ein Buch über die Sonnenallee geschrieben und habe quasi das antiskandalöse Sonnenallee-Buch verfasst. Und eine Freundin sagte mal zu mir, aber du hast die Trauer nicht wahrgenommen, die das bei einigen mit arabischem Kontext bestimmt gab. Und sie hatte recht. Und ich würde Doreen, das war für mich eben fast offenbarend, was du gesagt hast, weil das würde ja in der Folge bedeuten, dass man als Wessi, wie ich einer bin, künftig anders mitempfindet zu dem, was DDR war und die entsprechenden Biografien dazu zu bedeuten haben. Zugleich ist leider die Tragödie der Moderne und ökonomischer Entwicklung, dass es einfach keine Zeit gab. Und eine Gesellschaft ist kein Stuhlkreis. Aber der Westen versäumt nach wie vor, so wie Gregor Gysi, dem ich gar nicht gerne zustimme an sich, diese Trauer um den Osten ernst zu nehmen, ohne dahinter DDR-Nostalgie gleich vermuten zu müssen. Und wenn ich das auf meine Situation als Wessi umdrehe, kann ich nur sagen, auch das westliche Gerede, dass man ja eine gemütliche soziale Marktwirtschaftsbundesrepublik hatte und dann wurde mit der Wende alles unruhig, das stimmt auch nicht. Also das bestimmte Entwicklungen waren genauso unruhig, von Ängsten heimgesucht, wie das später auf eine drastischere Weise im Osten der Fall war. Ich bin 1996 von der Chefredaktion der Taz gefragt worden, ob ich wieder unter das Taz-Dach kommen möchte. So war meine Geschichte. Und so kam ich aus Hamburg nach Berlin Und nach einem Jahr habe ich für mich empfunden, ich bin dankbar dafür, in Berlin zu sein, denn so lerne ich den Osten kennen, aber viel wichtiger noch, Ossi-Kolleginnen und Kollegen. Das habe ich als ein echtes Privileg empfunden, so plötzlich mit ganz anderen Biografien zu tun zu haben. Und das wäre mir nicht geschehen ohne die Wende. Und deswegen war ich für die Wende dankbar. Und die Frage der Melancholie ist immer eine, die sich in allen Gesellschaften immer stellt, weil die Zeit so rast. Ich fürchte, wir werden das nie aufgeklärt kriegen. Wir müssen darüber sprechen wie jetzt.
Das ist voll schön, weil das ist ja genau das, was wir mit dem Podcast eigentlich erreichen wollen. Diesen Perspektivwechsel und Sachen sehen, die man vielleicht bis jetzt noch nicht so sehen könnte. Und das, was du gerade sagst, das trifft ja nicht nur auf Ost-West zu, sondern das trifft von der Dominanzgesellschaft auch auf alle marginalisierten Gruppen zu. Ne? Also viele Menschen haben ihre Form von Trauerbewältigung, die sie machen müssen. Menschen, die geflohen sind, haben Furchtbares erlebt. Und wir in Deutschland haben diese Angewohnheit, immer diese ökonomischen Zahlen zu sehen und nicht, dass die Menschen Furchtbares erlebt haben, dass wir sie nicht mehr als Menschen sehen. Das ist genauso wie wir als Ossi of Colors, die die 90er Jahre erlebt haben und eigentlich auch nie Zeit haben, irgendwie in so mal die Vergangenheit, also wenn ich darüber erzähle, wenn ich rassistische Erfahrungen mache, dann ist es ganz oft so, dass ich darüber lache, Witze mache, weil ich das so wegdränge, weil ich gar keine Zeit habe, eigentlich in dieser wilden Zeit irgendwie die Emotion zuzulassen. Und da sind wir Deutschen, glaube ich, und das ist vielleicht auch so eine Klammer, im Allgemeinen vielleicht nicht so gut darin, vielleicht ist es auch menschlich im Allgemeinen. Ich würde gerne noch mal so eine Brücke schlagen.
Ich würde noch gerne eine grundsätzliche Anmerkung Ost-West machen und das würde vermutlich Doreen freuen. Ich bin ja wirklich ein aufstiegsbewusstes, postproletarisches Kind gewesen. Und ich habe mich über bestimmte Verhaltensweisen von DDR-Leuten, und damit meine ich nicht die, die später zu Pegida gingen, also so diese, es war übrigens auch so eine Dauernörgelei, aber ich meine so, diejenigen, die der Soziologe Wolfgang Engler als Mitglieder der arbeiterlichen Gesellschaft verstand. Engler hat die DDR mit dem moralischen Ideal der arbeiterlichen Gesellschaft verstanden. Und das war ungefähr das genaue Gegenteil von dem, was ich in der Bundesrepublik zu leben hatte. Da zählte im Grunde genommen nur Mittelschichtsideologie. Also dass so die braven Mädchen, die braven Jungs, die fleißig sind und dass die am besten sich den Dialekt abgewöhnen und die in vollen Sätzen sprechen, die dürfen nicht im Jargon von Gebieten der Gosse reden und die dürfen auch nicht vulgär sein. Und das fand ich in der DDR wahnsinnig erholsam, dass man da quasi in, aus norddeutscher Sicht gesprochen, noch einen anderen Schnack drauf hatte, so robuster. Und das muss überhaupt nicht verletzender sein, sondern es war einfach nur pragmatischer. Und das hat mir von der gesamten Mentalität her wahnsinnig gut gefallen. Und da war ich quasi bei einer Errungenschaft, die der Westen schon lange nur noch als Igittigitt abgetan hatte.
Hätte ich mal lassen sollen, wa?
Na? Kommen wir zum dritten Teil. Utopie is now. Und in diesem Teil möchte ich dieses Mal nochmal so ein bisschen, dass wir jetzt in die Vergangenheit mit der Zukunft sozusagen versuchen, ein bisschen zusammenzubringen. Mit heutigem Abstand, welche Aspekte eurer Jugend würdet ihr gerne der nächsten Generation mitgeben? Was glaubt ihr, war in eurer Jugend gut, was eigentlich heute junge Leute vielleicht auch noch zugutekommen könnte?
Also ich wünschte der Jugend heute dieses Gefühl, was du auch beschrieben hast, Jan, und was andere auch in den 90ern in Berlin so erlebt haben, dieses die Welt steht mir offen, alles ist möglich. Dieses Gefühl würde ich der Jugend heute wünschen, obwohl ich selbst damals nicht ganz so erlebt habe. Ja, also ich sehe natürlich ganz viel Positives auch im Digitalen, aber ich wünschte ihnen auch mal mehr Freiräume ohne digitale Möglichkeiten oder ohne digitale Verfügbarkeit und Dauerbeschallung.
Habt keine Angst vor 25% AfD. Lasst euch nicht vorschreiben, dass das als Angstfaktor dauerhaft zählt. Die Welt steht euch offen. Aber für mich am wichtigsten war, das war eine Erkenntnis, die eigentlich bei mir so dauerhaft noch am Lodern ist. Irrt euch. Scheitert auch. Macht Sachen, die vielleicht blöd sind. Also, es gibt keine geraden Lebenswege. Seid mal weniger selbstoptimierend. Geht zum Friseur und nehmt den an der nächsten Ecke und dann habt ihr möglicherweise ein Friseurunglück. Macht nichts. Ist alles nicht schlimm. Ist alles nicht existenziell. Das Leben geht weiter. Was wirklich zählt, ist sowas wie anzuerkennen, dass andere Leben auch interessant sind und nicht nur das eigene. Und dass am Ende des Tages alle Menschen schöne Geschichten erzählen können. Man muss sie nur hören wollen. Und nehmt euch Zeit.
Das unterschreibe ich auch. Und ich wünsche der Jugend auch, dass sie Erwachsene haben, die eben ihnen auch auf Augenhöhe begegnen und die ja die Geschichten erzählen. Also das merke ich auf TikTok, dass da auch Interesse da ist, dass da Neugier da ist und dass mir viele erzählen, dass sie gar nicht den Raum haben, um Fragen zu stellen. Und ich wünsche ihnen Erwachsene, ja Menschen, die schon viel Erfahrung haben, die erzählen und denen sie Fragen stellen können.
Ja, da kann ich perfekt nochmal gleich einen Werbeblock einschieben, denn am 28.09. werden wir so ein kleines Podcast-Festival um die Einheitssaison sozusagen einzuläuten, in der Taz stattfinden lassen. Da gibt es verschiedene Podcasts aus Ost und West, die miteinander reden. Es gibt World Cafés, wo man miteinander diskutieren kann. Wir zeigen auch einen Film, eine Reportage, die das ZDF gedreht hat mit mir als so Ossi of Color. So, wie ist das heute mit der Einheit? Und wir diskutieren dann ganz viel. Kommt gerne vorbei. Da kommt auch noch was auf jeden Fall. Wir sind noch in der Planung. Und dann würde ich sagen, danke für dieses tolle Gespräch. Danke für eure privaten Einblicke. Und ich glaube, das ist wirklich eine Folge, wo sich viele Menschen vieles mitnehmen können und wir da wirklich wieder so einen Schritt aufeinander zugemacht haben. Das freut mich sehr. Danke, dass ihr da wart.
Ich danke euch auch.
Danke, Chibi. Danke, Doreen.
Das war unser Gespräch über Jugend im geteilten Deutschland. Zwei Welten, zwei Perspektiven und trotzdem viele Berührungspunkte. Ich muss ehrlich sagen, ich habe dieses Mal sehr deutlich diesen Geist von diesem Einheitsaspekt, den wir hier eigentlich erreichen wollen, gespürt. Beide haben versucht, diesen Perspektivwechsel zu wagen, sind in der Vergangenheit zurückgegangen, haben versucht, sich zu erinnern, haben ehrlich zugegeben, wenn es Leerstellen gab und haben aber auch immer versucht, relatable Punkte zu finden, ohne sich gegenseitig Vorwürfe zu machen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich kann hier sehr viel rausnehmen aus der Folge. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die Folge hat euch gefallen. Wenn es so war, bewertet uns doch gerne positiv mit 5 Sternen oder schreibt uns auch Kritik an mauerecho@taz.de oder es leitet in unsere DMs auf Instagram. Einfach Mauerecho eingeben. Danke, Daniel Fromm, für die Produktion. Und nächste Woche sind wir wieder hier mit Marie im Nachwende-Kindertalk. Ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als macht es nicht nur gut, macht die Welt ein kleines bisschen besser.